Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schreibe. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann habe ich noch zwei kleine Geschichten aus meinem nächsten Buch, das dieses Jahr noch rauskommen soll, mit vorbereitet. Vielleicht sind da noch mal 5 Minuten über. Mal sehen. Ich fange da mal an. Einleitung zu dem Buch. Anatomie von A bis Z ist Lernstoff fürs Studentenbett. Fürs Studiosus Unicum Grundlage seines Studiums. So war es seit jeher im Bemühen und ernsthaft in Betracht zu ziehen, von allgemeiner Körperlehre, dass man den Wissensstand vermehre. Das wird auch zukünftig so bleiben. Dazu vergleichend ist zu sagen, nun noch ein Lehrbuch dazu schreiben, hieß Eulen nach Athen zu tragen. Drum stelle ich mir lieber vor, die Körperlehre mit Humor, Romantik und Satire würzen, den reinen Lernstoff abzukürzen. Gemüt und Seele nicht zu trüben, ist das, was vorliegt, aufgeschrieben. Eins von den Geschichten, die ich rausgesucht habe zum Vorlesen, die Bauchspeicheldrüse. Zunächst die Geschichte da vorweg. Das Erstsemester Medizin strömt stolz zum großen Hörsaal hin in der Erwartung, die nichts kennt, als endlich Medizinstudent. So wird in Freude angespannt sich der begehrte Weg gebahnt, ehe man dann einen Platz gefunden, na klar, die Streber sitzen unten, geht mancher Blick, die Menge bunt, durch Hörsaal F ins weite Rund. Schon segeln Flieger aus Papier von oben abwärts durchs Revier, bis des Professors fester Schritt das Podium im Saal betritt. Die Ruhe kehrt mit Staunen ein, bewusst jetzt ein Student zu sein. Nachdem der Worte Kraft verklungen, hat sich der Lehrstuhl ausbedungen, das Erstsemester folgenschwer zum Praktikum, was hinterher, abwärts zum Kellerraum zu führen, Skalpelle faktisch zu probieren. Im Leichensaal wo das Objekt mit weißen Tüchern abgedeckt. Der erste Schritt in diesen Raum ist Prüfung, für den Ärztetraum ist Grundsatztest und Pflichtbesuch mit schleimig-süßlichem Geruch. Und wer diese Phase übersteht, der weiß, dass das Studium weitergeht. Noch weich und schwächlich in den Knien muss das Semester weiterziehen. In Hörsaal F erwartet sie Professor Tümpler für Chemie. Nun, meine Damen, meine Herren, Sie sollen vom Diabetes hören. Wobei der Zucker dann hienieden mit dem Urin hier ausgeschieden. In gleichem Atemzug gemäß zeigt er ein gläsernes Gefäß und schwenkt zu einem Test bereit die gelblich klare Flüssigkeit. Zum Nachweis, dass dort Zucker drin, so prüfe ich jetzt den Urin, den Zeigefinger reingesteckt, im gleichen Zug noch abgeleckt. Nachdem er dieses mit Bedacht dem Erstsemester vorgemacht, bewegt sich kein Student mit Schreck, Herzklopfen von den Sitzen weg, weil der Professor wie verrucht mit einem Mal Probanden sucht. So, meine Damen, meine Herren, hier oben sollen 6 Studenten Gleiches proben. Rasch in den Reihen durchgezählt, auch ein paar Damen ausgewählt, folgt eine Gruppe schamvoll rot dem Herrn Professor aufs Schafott. Und jeder muss den Finger tunken, auch wenn die Flüssigkeit gestunken, mit Ekel in verdrehten Augen heroisch dann am Finger saugen. Nachdem man sich mit frechem Laut dies Schauspiel spöttelnd angeschaut und die Studenten leicht verschwommen den Sitzplatz wieder eingenommen, erklärte Herr Professor klar, dass alle wirklich mutig war. Zum Glück von dem Urinverzehr nichts Schlimmes zu befürchten wäre. Denn alle, die sich hier getraut, die haben mir schlecht zugeschaut. Dieweil ich zwar in den Urin und Hand aufs Herz, der ist da drin, voll Vehemenz und zielbewusst den Zeigefinger reingesteckt, jedoch mit einer anderen Lust den Mittelfinger abgelegt. Des einen Schreck, des anderen Spaßes endete mit Übermaß das Lehrstück praktische Chemie mit Heiterkeit und Ironie. Schnitt Anatomie. Das Zielorgan, in dem vertraut die Blutglucose abgebaut, befindet sich im Oberbauch, verhüllt vom Duodenumschlauch, vom unteren Magen abgedeckt hat sich der Pankreas versteckt. Im Bauchraum, auch bekannt als diese enzymbestückte Speicheldrüse. Für die Durchblutung eigens da ist hier die Pankreatika, heraus aus der Arterienkamm des Zentralduodenumstamm. Die Drüse, voller Eleganz, geteilt in Körper, Kopf und Schwanz, hat zentrisch einen Mündungsgang, der schnurstracks einen Weg entlang in eine zweite Röhre führt, mit der der Drüsengang liiert. Der Gallengang läuft hier hinein. Zusammen münden sie zu zweien im Knick in den Zwölffingerdarm. Bei jeder Art von Essalarm strömt dann synthetisch immer frisch ein munteres Enzymgemisch. Die Hauptenzyme Amylase, Lipase und auch Elastase zentral dem Speisebrei benetzt, hat viele Stoffe gleich zersetzt, wobei sich deren Produktion bezieht auf Körper-Kopfregion. Im Schwanz gelingt der Pankreas die Bildung von besonderem Nass, das außerdem vom Drüsenwirt ins Blut direkt geleitet wird. Die Inselzellen, meist im Schwanz seit je benannt nach Langerhans, sind stets befasst mit Insulin. Das weist schon auf die Orte hin, wo diese Säfte produziert, geschaffen und synthetisiert, um bei glukosereichen Speisen mit Zucker ja nicht zu entgleisen. Das war der kurze anatomische Teil. Teil 3, meine eigenen Anmerkungen dazu. Der Diabetes mellitus, den man meist spät erst suchen muss, tritt überwiegend im Verlauf vermehrt beim Wohlstandsmenschen auf, weil Fettsucht, Fast-Food-Esserei, nährstoffverarmtes Einerlei schon früh die Fettstoffzellen füllt, sodass der Körper voll gemüllt und seine Speicheldrüse schreit in fettem Überlastungsleid, bis dass sie wie ein Gaul geschunden, ermüdet, kaum noch vorgefunden. Die Jugend ist die Zeit der Saat, das Alter erntet Früchte. Wer früh nicht, was er sollte, tat, des Hoffnung wird zunichte. Der größte Schatz dem Kind zu geben, Kultur und Bildung anzustreben, ist elterliche höchste Pflicht, so auch mit eigenem Verzicht. Als Vorbild insgesamt dabei, fürs angestrebte Konterfei ist dann der Jugend vorbehalten, mit Achtung für das Werk der Alten, dass sie die Lebensmühe schätzt, nachdem man sie aufs Pferd gesetzt. Der schönste Lohn ist, dass sie reiten und sie so lange zu begleiten, bis Sicherheit den Weg bestimmt, den sie nach ihrer Bildung nimmt. Wohlstandsgefahren auszuweichen, Erkenntnis mehren zu erreichen, führt dann nach selbstgesteckten Pflichten zu den verdienten Altersfrüchten. Die schönste Frucht ist, dass sie reiten und sie so lange zu begleiten und dann zu sehen, dass weise Lehren weitergehen, in gleichem Maß als deren Lohn, zur Folgegeneration. Im besten Sinne heißt hier zu werben, humane Werte zu vererben. So, das war das Organ Bauchspeicheldrüse. Als nächstes will ich Ihnen noch das Organ der Magen vortragen. Erstmal ein kleines Stück Urin. Der Magen. Varikino, in Russlands Weiten Romantik stille zu verbreiten, in Einsamkeit hineingeraten der Ruhe seiner Bauernkarten, war unter anderem ein Revier für wilde Landschaft und Getier. Der Wolf, bei sternenklarer Nacht im Rudel lauernd auf der Wacht, ließ schaurig sein Geheul ertönen, mal näher weiter zu vernehmen, doch laut genug, um in den Höfen gesicherten Verschluss zu treffen, für Haustier und Versorgungsgut zum Schutz vor räuberischer Brut. Doch nicht bei jedem war es sicher, entsprechend alter Märchenbücher von den Gebrüdern Grimm erzählt, allabendlich bei Kerzenlicht von Omas lesend ausgewählt, geriet der Wolf zum Bösewicht. So wie in einer der Geschichten von einem Mädchen zu berichten, mit roter Kappe und Geschenken in einem Korb daran zu denken, die kranke Oma zu besuchen, natürlich auch mit Wein und Kuchen. Damit sie ordentlich versorgt, der Wein verschlossen, gut verkorkt. Hier trat der Wolf nun auf den Plan und stiftete das Mädchen an, noch einen Blumenstrauß zu pflücken, sie somit in den Wald zu schicken. In dieser Zeit zum Nutzgebrauch für seinen leeren Magenschlauch betrat der Wolf nach kurzer Frist Großmutters Haus mit Hinterlist, verschlang mit Gier die alte Frau, verkleidete sich ganz genau, um dann auf Rotkäppchen zu warten, die schon vom Haus im Rosengarten. In gleicher Weise und geschwind fraß er mit List danach das Kind. Ein zweites Märchen, vorgelesen, beschrieb den Wolf erneut als Bösen, mit Tücke, schurkischer Verkleidung zur allumfassenden Vermeidung der Klärung seiner Wolfsperson, geweißte Pfote, hellem Ton, drang er mit lockendem Geheiß ins Wohnhaus ein der alten Geiß, fraß alle Geißlein auf einmal, mit Gier, lebendig, sechs an Zahl. Das siebente jedoch erfuhr, ganz gut versteckt in einer Uhr, wohin sich dann der Wolf gelegt, weil er beim Schnarchen laut gesägt. In beiden Märchen ward der Magen des Wolfes, der den Fraß getragen, von außen längs und in der Mitten zu aller Rettung aufgeschnitten, so dass wie meistens zu vermuten zum Märchenschluss der Sieg des Guten den Kindern abends vorgelesen, zum Schlaf Erleichterung gewesen. Schnitt, zweiter Teil, Anatomie. Der Magen als ein Hohlorgan beginnt im Bauch von oben an gemäß der körperlichen Lehre im Anschluss an die Speiseröhre. Er ist von kräftiger Natur mit einer großen Kurvatur zur linken Seite ausgezogen, im Oberbauch mit weitem Bogen. Dazu mit eingeschränkter Breite die Kurve auf der Gegenseite. Ist etwas kleiner und zumal läuft hin zum Pförtner, der dann schmal die Speisen sauer aufbereitet, ins Duodenum weiterleitet. Von außen wird in breitem Fluss vom Abgang des Zöliakus in zwei Gefäßen diliiert das Blut dem Magen zugeführt, vermehrt nach ausgedehnten Essen, wonach man Trägheit aufgesessen. Die Müdigkeit und Schlaf erwogen, weil Blut vom Großhirn abgezogen. Das Mageninnere mit Falten als Speisestraßen zu gestalten, nach Essensdehnung aufgemacht, ist zur Erweiterung gedacht. Wenn das Organ schon gut gefüllt, der Mensch gedanklich weiterspielt, den Teller bis zum Rest zu leeren, den Braten gänzlich zu verzehren, das alles säuberlich verstaut, im Anschluss Zug für Zug verdaut, wird Säure kuppelwärts getropft, dem Brei im Innern aufgefropft. Mit HCl zum Säuern da entsteht ein niedriger pH, der folgerichtig auch gebeten, was nicht erwünscht ist, abzutöten. Wie Viren, Pilze, Lebewesen, Bakterien, was sonst vom Bösen, der weiteren Verdauung misslich und für den Körper sehr verdrießlich. Nach Säuremischung in Portionen, die sich zur Weitergabe lohnen, wird so in folgendem Bestreben der Speisebrei dem Darm gegeben. Mit basisch kühlem Laugenscharm zunächst an den 12-Fingerdarm. Der Magen, einfach vollgemüllt, gestopft und ziellos aufgefüllt, als reines Hohlorgan verkannt, ist nervlich vehement verspannt, kaum glaubhaft, aber so sensibel. Drum wird dem Menschen manchmal übel, Der Geist behäbig scheint gelähmt, die Körperarbeit schwer gezähmt, das Auge zuckt im Dämmerschein, der Schädel dreht sich um das Sein, der Hunger stockt, der Drang sistiert, die Kehle wirkt wie zugeschnürt, weil fürchterlich der Plexus tobt. Der Mensch genervt, gequält, gemobbt, das Sonnennervenflechtgewirr, gespannt wie Zügel und Geschirr, wie wilde Pferde ohne Falten, die im Verband nicht mehr zu halten. So wie ein Boxschlag aufs Geflecht, da knickt der Mann, es wird ihm schlecht. Ringrichter zählt bis 10 und so entsteht der menschliche K.O. Schnitt, Reflexion dazu von mir als persönliche Anmerkung. Der Wolf, verbunden mit der Gier, mutiert zum reißend wilden Tier. Verschlingt trotz mancher Gegenwehr, hat Blut geleckt, will immer mehr. Der Menschenwolf in gleicher Art wird giergetrieben, kalt und hart, strebt nur nach Geld und Gold und Macht, hat andere zum Ruin gebracht. Egal, in Banken und Konzernen die Rücksichtnahme zu verlernen, noch von der Politik gestützt, sich gegenseitig glänzend nützt. Als Moschus stinkende Auguren, verflochten parfümierter Huren. Das widerliche Machtgezänk zahlt dann Klein Erna und Klein Henk. Dabei kann jeder Milliardär doch auch nur, wenn der Magen leer, die Speisen ausgewählt gezielt verschlingen, bis er aufgefüllt. Und Gott sei Dank, trotz anderer Not, ereilt ihn ebenfalls der Tod. Im goldenen Käfig stirbt der eine, im Krankenbett der arme Kleine. Im weißen Kleid, ob arm, ob reich, sind dann vor Gott die Menschen gleich. Dabei den Magennerv betrachtet, wär's besser, wenn der Chef drauf achtet und weiß, dass er beim Abwärtstreten, beim Mobbing, Schmerz und Seelentöten, bis dass der Kleine blutig badet, sich eigentlich nur selber schadet. Mitleiderregend Mr. Scrooge ist geizverhärmt das Leben futsch. Mehr Seelenwärme spät erkannt und Erbschaft nur mit warmer Hand. So lob ich mir die Büßerschuhe, die rücksichtsvolle Seelenruhe, die Muse und ein Stelldichein im stillen Eck beim Gläschen Wein. Das war eine zweite Geschichte aus meinem Buch. Und wenn ich jetzt noch 5 Minuten Zeit habe, gut, dann habe ich noch 2 Geschichten aus meinem neuen Buch, die lauten wird Geschichten aus der Medizin, die auch außerordentlich satirisch, humoristisch, aber vor allen Dingen auch einige Probleme angehen, die draußen in der allgemeinmedizinischen Praxis jeden Tag auf den Nägeln brennen und von denen eigentlich die Politiker und die eigentlich sich mit der Gesundheit und Gesundheitsreform beschäftigen, noch nie eine Ahnung gehabt haben. Die sollten mal an die Basis gehen, sie sollten mal sich mit Menschen unterhalten, die wirklich was davon verstehen, und dann wüssten sie auch, wie Gesundheitspolitik geht. Eine Geschichte, die erste heißt Schöne neue Welt. Vor x Jahren, noch zu Zeiten, waren Krankheitsübelkeiten auf dem Lande bei den Kassen zur Entscheidung zugelassen. Zwischen Arzt und Kassenchef gab es manch privaten Treff, bürokratisch strikt vermieden und vertrauensvoll entschieden. In den Zeiten, wo allein gültig war der Krankenschein. Seinerzeit gab's Medizin noch für reichlich Therapien und der Doktor auf dem Land konnte noch mit voller Hand ohne Rücksicht auf den Morgen die Patienten frei versorgen. Bis zu jenen bitteren Tagen, als die Politik mit Klagen das System in Stadt und Land schlicht gesagt zu einfach fand. Dann hat man sich nicht geziert, schnell die Karte eingeführt, um mit deutscher Vorwärtsrolle unter Absicht der Kontrolle in Computers goldenen Schein für die Zukunft fit zu sein. Alles sollte Kosten sparen, mit gesicherten Verfahren mehr Sozialgerechtigkeiten bei den Menschen zu verbreiten. Unter diesem güldenen Schein zog die Überwachung ein. Zentralisation der Kassen, mehr Kontrollsystem in Massen, medizinisch Kontrolleure, MDKs zum Staatsverhöre, eingeschränkte Therapien, Staatsbudgets jetzt aus Berlin. Geldverknappung für Patienten floss diskret zu anderen Händen. Außerhalb des Kassenkropf deckelt man den Ärztetopf, um wie feiste Küchenschaben immer mehr für sich zu haben. Während wir bis zu den Ohren seit der Zeit im Topfe schmoren, werden draußen die Diäten regelmäßig hochgetreten. Funktionäre aller Kassen lässt man in den Geldtopf fassen, bürokratisch fette Maden und das zum Patientenschaden. Um das Ganze zu verschleiern, wirft man dann mit faulen Eiern auf den bösen Hausarztkult. Die sind doch an allem schuld, weil sie jetzt zu viel verschreiben, um die Kosten hochzutreiben. Mehr Kontrolle, Hieb für Hieb, haltet auf den Ärztedieb. Und zum guten Schluss des Ganzen öffnet man die Ambulanzen, um den Mensch in Zukunftsmorgen zentralistisch zu versorgen. Hört man bundesdeutsch ganz dreist Honeckers und Ulbrichts Geist. Demokratischer Verrat hin zum Überwachungsstaat. Diese Politik führt nur geradwegs in die Diktatur. Ach, als hätte ich es versäumt. Habe ich alles nur geträumt oder sind wir schon so weit in der schönen neuen Zeit? Schließlich möchte ich aus Berlin doch nur Zeit für Medizin. Dr. K. als Mediziner ruft aus, ich bin ein Berliner. Dabei wirkt er ganz verstört, denn kein Schwein hat ihn gehört. Nächste Geschichte. Mit der Überschrift Kassengrüße ist mir ein besonderes Anliegen. Montagmorgens dienstbereit, ob es regnet oder schneit, ob die Sonne scheint, ob Nebel, zieht Herr Dr. K. den Hebel und der Vorhang rauscht empor. Blinzelnd schaut etwas hervor wie aus einem dunklen Loche. Wieder eine neue Woche. Freude über Medizin, die von Dr. K. geliebt, weiteres ärztliches Bemühen wird am Schreibtisch gleich getrübt. Neben ärztlichen Berichten liegen Briefe zum Vernichten. Aber leider, per Gesetz, wie im Terroristennetz, sind die Ärzte dienstverpflichtet, dass man Kassen was berichtet. BKKs und AOK, Barmer Knappschaft, DAK, Techniker und GEK, LKK, Trari, Trara. Leidvoll fühlt sich Dr. K. an den Kassen FKK, während Bundespolitik nur grinst, strafversetzt zum Arbeitsdienst. Immer stets dieselbe Frage, ist Herr Esbald in der Lage, sich kurzfristig zu bequemen, seine Arbeit aufzunehmen? Vielleicht können wir was tun, auf die Frage hin, was nun? Ihre Arbeit, Antwort ganz präzise, ob Herr S. noch etwa niese, für den MDK zu geben, schließlich wollen wir überleben. Diese bösen, kranken Leute kosten uns den letzten Cent. Schützt uns vor der kranken Meute, die uns nicht mehr anerkennt. Gut ist nur gesunde Masse, für uns die Gesundungskasse. Tag für Tag, für alle Kassen stets das Gleiche abzufassen, ständig diese Nörgelfragen, ständig diese Kassenklagen, die uns unsere Arbeitsstunden mit Bürokratie verbunden immer häufiger nur stören. Und man kann sich nicht mal wehren, da wir per Gesetz verpflichtet, dass man Kassen was berichtet. Kassenterror bis zum Tod, der uns stets mit Haftung droht, schließlich sind wir auf den Posten als Verursacher von Kosten, die die Medizin verschreiben, um die Kosten hochzutreiben. Diese bösen Mediziner wären besser Kassendiener. Denn wir Kassen wissen besser, wer gesund ist und wer krank. Denn wer krank, gehört ans Messer. Dem Gesunden, dem sei Dank. Ach, ich hätte es ja fast versäumt. Dieses habe ich nur geträumt bei den vielen Kassenbriefen, die den Arzt zur Ordnung riefen. Ach, Moment mal, Dr. K., da wäre schließlich noch was da. Draußen warten noch Patienten, um von deinen eigenen Händen nebenbei versorgt zu werden. Diese bösen, kranken Herden. Doch bedenke bei der Masse, wichtig ist das Wohl der Kasse. Das war ein kurzer Einblick in mein zweites Buch, das dies ja noch rauskommen wird über den Wiesenbuch Verlag. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dankeschön.
Ist offen. Hallo, hallo, guten Tag, Buchmesse Leipzig. Kann man mich einigermaßen verstehen? Nein, gar nicht. Dann wird es schwierig. Hallo, hallo, jetzt besser. Ah, jetzt höre ich auch was. Ja, alles klar. Ja, wenn es lauter wird, spreche ich gleich über das Mikro, damit sich keiner erschrickt. Wir sind hier wegen des Buches Wer zuletzt stirbt, lebt am längsten. Ein Krimi, ein vielleicht nicht ganz gewöhnlicher Krimi, geht um eine Detektei mit zwei eher merkwürdigen Leuten und
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.